Ja, guten Morgen. Oder je nach Tageszeit Sie diesen Podcast oder Predigt hören. Schönen guten Tag oder guten Abend, liebe evangelische Kirchengemeinde Wanne-Eickel, Bezirk Holsterhausen. Der gute Bruder Kenning hat mir gesagt, das ist die korrekte Ansprache, die korrekte Anrede Ihrer Kirchengemeinde. Ja, mein Name ist Daniel Jung. Ich bin ein langjähriger Studienfreund von Ferdinand Kenning. Ich bin 35 Jahre alt und derzeit zuständig zu 50% als Lehrer am Comenius-Kolleg in Witten, und die weiteren 50% bin ich Pfarrstellinhaber der jungen Kirche Connect im Kirchenkreis Schwelm. Und ich habe heute die Ehre, bei Ihnen, wenn auch nur digital, predigen zu dürfen. Ja, und damit fangen wir jetzt auch mal an. Ja, heute ist Palmsonntag. Es kommt einem vielleicht überraschend vor, dass sich alle Tage der Woche inzwischen gleich anfühlen, aber ja, es ist Palmsonntag, der Beginn der heiligen Woche. Der Tag, an dem wir Jesu triumphalen Einzug in Jerusalem feiern. Und das war, wenn ich mir das so nochmal vor Augen führe und mir den Text durchlese, doch ein wenig skurril. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich das mal in meiner Kirche nachstelle. Das heißt, an einem Palmsonntag bewaffne ich einen Haufen Kinder mit Palmzweigen und platziere sie am Eingang der Kirchtür und lasse sie Lieder singen. Und du wärst beim Reinkommen in die Kirche total überwältigt und müsstest gleichzeitig aufpassen, dass dir von den Palmzweigen kein Auge ausgestochen wird oder du dir Striemen im Gesicht einfängst. Ja, und was würden Leute denken, die zum ersten Mal an dem Tag in die Kirche kämen? Wahrscheinlich würden die sich sowas denken wie, boah, was zum Henker, ja? Wo sind wir denn gelandet? Von außen sah alles noch ganz normal aus. Wahrscheinlich würden sie in die emotionale Lage eines Menschen versetzt werden, der mit 35 zum ersten Mal Karneval im Rheinland erlebt. So stelle ich mir das vor. Und das Witzige ist, vermutlich waren da Menschen beim ersten Palmsonntag aller Zeiten, die genauso perplex waren. Sie hatten keine Ahnung, was da gerade passierte, als Jesus nach Jerusalem hineingeritten kam, auf einem Esel sitzend. Während ihn eine große Masse von Anhängerinnen und Anhängern begleitete, mit Palmzweigen umherwedelten und was riefen und singen. Die Menschen in Jerusalem an jenem Tag lebten in der Erwartung des Messias, also eines Retters, der sie von dem Joch des römischen Reiches befreien würde und die Welt wieder in Ordnung brächte. Und dann tauchte Jesus auf und sprengte alle Erwartungen, was Jesus eigentlich immer tat und was er heute immer noch tut. Seine Ankunft an jenem Tag war ein Zeichen und Symbol, dass genau dann, als alle die Hoffnung aufgaben, dass Gott jemals sein Volk retten wird, Hilfe eintraf. Aber der Messias, der alle retten sollte, brach mit den Konventionen. Jesus passte nicht in die klaren Kategorien, er widersprach den Erwartungen von dem, wie ein Retter aussehen sollte. Sie wollten jemanden mit Siegeswillen, ja, mit Stärke, jemand mit Machtbewusstsein, am besten noch mit einer Armee, die der damaligen Supermacht, dem Römischen Reich, die Stirn bieten würde. Sie, das jüdische Volk, war damals sozusagen in einer Art Sackgasse angekommen. Die Spannungen waren fühlbar und groß. Die Welt um sie herum schien auseinanderzufallen. Der Alltag war schwer. Keine Besserung war in Sicht. Alles schien verloren. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Und dann taucht Gott in einer ganz unerwarteten Weise auf und bietet ihnen Errettung von allem an. Gott tut immer noch die gleiche Sache durch Jesus. Wenn wir uns auf die Begegnung mit ihm einlassen, kriegen wir etwas, das uns danach nicht mehr zu nehmen ist. Aber wir tun oft immer noch das, was die vielen Leute in Jerusalem vor so langer Zeit auch taten. Wir haben nämlich unsere eigenen Ideen davon, wie Jesus sein, was er tun sollte, wie er retten soll. Und so oft taucht Jesus auf und sieht so gar nicht nach dem aus, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Ich lese uns aus Matthäus Kapitel 21 die Verse 1 bis 11 nach Übersetzung der Basisbibel. Und dort heißt es: Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt: Der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: Sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und die Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus einherging und die nach ihm kam, rief immer wieder: Hosanna dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Für mich ist das beim Lesen manchmal, also immer noch, eine skurrile, manchmal auch seltsame Sache. Was macht Jesus da? Was hatte er davor? Für unsere Augen aus dem 21. Jahrhundert ist das erstmal nicht gerade aussagekräftig, weil wir vieles von dem, was da passiert, nicht mehr so richtig verstehen. Aber für die Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems im 1. Jahrhundert, die sich zum Passafest in der Stadt versammelt hatten, war das alles von sehr hoher Bedeutung. Es waren Symbole und Zeichen davon, was Jesus den Menschen verdeutlichen wollte, wer er ist. Zu dem Zeitpunkt waren, so schätzt man heutzutage, etwa 250.000 Menschen in der Stadt Jerusalem zum Passafest versammelt. So viele Menschen auf einmal in der Stadt zu haben, die das Römische Reich verabscheuten, war für die Römer medium toll. Vielleicht war es sogar schlecht. Also die hatten da bestimmt nicht so viel Lust darauf. Ich stelle es mir immer so vor, dass es ungefähr so wie wenn Dortmund gegen Schalke spielt und zwar in München. Und Rom ist München. Einige Theologinnen und Theologen nehmen an, dass zur selben Zeit, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzog, der Statthalter von Judäa, wozu auch Jerusalem gehört, durch ein anderes Tor auf einem mächtigen weißen Ross einzog. Begleitet von einem gewaltigen Heer von Soldaten und Kavallerie bis an die Zähne bewaffnet. Jesu Einzug ist anders. Sein Einzug zeigt, wie wahre Herrschaft in Gottes Reich aussieht. Nicht die große militärisch-wirtschaftliche Maschinerie Roms, nicht die opulente zur Schaustellung von Macht, sondern etwas total anderes. Demut, Bereitschaft zu dienen, Hingabe, Sanftmut. Das ist es, was durch diesen Einzug von Jesus transportiert wird. Wenn wir uns die Passage genauer anschauen, gibt es eine Reihe von Schlüsselbegriffen und Ausdrücken, die wichtig sind, um vielleicht noch mehr Hintergrund zu verstehen. Ein Ausdruck ist, so ging in Erfüllung. Damit hilft uns der Evangelist Matthäus ein wenig, wie gesagt, den Kontext zu verstehen. Jesus kommt in die Stadt auf einem Esel und durch den Satz, so ging in Erfüllung, wird uns klar gemacht, dass dieser Moment vorhergesagt wurde. Das hat Gott seinem Volk versprochen. Und er erinnert damit an die Prophezeiung des Zacharja, der beschrieb, wie der echte König, der wahre Messias, aussehen wird. Der zweite Schlüsselbegriff ist Sohn Davids, was immer wieder von der Menge gerufen wird. Dieser Ausdruck ist direkt verbunden mit der kulturellen Vorstellung des jüdischen Volkes. Denn der Sohn Davids war jemand, der Heilung bringen wird. Ein Herrscher, der das Reich wiederherstellt und dem auserwählten Volk Frieden bringen würde. Der Text erzählt uns, dass die ganze Stadt in Aufregung war. Das eigentliche Wort, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort Seo, was eigentlich verwendet wird, um zu beschreiben, was während eines Erdbebens passiert. Es geschehen also diese hochaufgeladenen symbolischen Dinge, die, man könnte sagen, das Aufruhrpotenzial in einer eh schon vor Emotionen summenden Stadt nochmal verstärken. Und dann ruft die Menschenmenge schließlich auch noch, Hosanna, dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Das Wort Hosanna ist aramäisch und bedeutet, rette uns doch. Es wird nicht besonders häufig in den Evangelien gebraucht, hat aber seine Wurzeln in Psalm 118, einem Gebet, das vorrangig gebeten und gesungen wurde zu den heiligsten Festtagen im jüdischen Glauben. Als also diese Sätze gerufen und gesungen wurden, wusste die zuschauende Menge, woher diese Sätze kamen. Es war die Art von Gebet, die dir bekannt war, wenn du im jüdischen Volk aufgewachsen bist. Es waren so ein bisschen wie Stadiongesänge. Man wusste, was dort gesungen wurde. Und ich lese uns mal einige Passagen aus Psalm 118. Dort heißt es, Jubelrufe und Siegeslieder erklingen in den Zelten, wo die Gerechten wohnen. Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Die starke Hand des Herrn ist hoch erhoben. Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben und erzählen, was der Herr getan hat. Mit harter Hand hat der Herr mich erzogen, aber dem Tod hat er mich nicht ausgeliefert. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich möchte durch sie hindurchgehen und dem Herrn danken. Dies ist das Tor, das zum Herrn führt. Nur die Gerechten gehen hindurch. Ich will dir danken, weil du mir Antwort gabst. Du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Vom Herrn wurde dies bewirkt. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Alle Zeichen deuteten auf etwas ganz Bestimmtes hin. Es war total klar, was Jesus hier tat. Er erzählte Jerusalem, dass der Messias gekommen war. Gott hat das Versprechen gehalten. Und die Stadt hat es nicht verstanden. Denn wie wir wissen, bejubelte die Menschenmenge Jesus jetzt noch, aber als er gefangen genommen wurde und die Dinge eine andere Wendung nahmen, rannten sie weg oder verleugneten ihn oder schrien sogar kreuzigt ihn. Die Menschen, die sich an dem Tag versammelt hatten, kannten nichts als Unterdrückung. Sie hatten die Grausamkeit des Römischen Reiches aus erster Hand erfahren. Ihr eigener König war nur eine Marionette. Die religiösen Institutionen hatten verfallene Strukturen. Die oberste Priesterschaft hatte sich mit den Römern engagiert und versuchte, den größtmöglichen politischen wie wirtschaftlichen Gewinn aus dieser Lage zu schlagen. Man könnte sagen, es war quasi kurz vor 12 und jeder schrie nach Rettung. Sie schrien nach Erlösung, aber als die Erlösung kam, kam sie nicht zu ihren Bedingungen. Sie hatten einen Messias im Kopf, aber er sah nicht aus wie Jesus. Der Grund, warum diese Begebenheit so bedeutungsvoll ist, warum wir sie auch heute noch immer wieder erzählen müssen, ist, weil wir daran erinnert werden müssen, wie schnell und einfach es ist, Christus zu verpassen, wenn er in unser Leben kommt. Wenn Jesus kommt, um uns zu retten, zu erlösen, uns wiederherzustellen, sehen wir ihn dann? Nehmen wir ihn an? Oder verpassen wir ihn? Leugnen wir ihn? Wenden uns von ihm ab, weil er nicht unseren Erwartungen entspricht? Denn die Sache ist doch oft die: Ich möchte, dass Jesus so aussieht und klingt und denkt und am besten auch noch so wählt wie ich. Wir möchten, dass die Erlösung triumphal ist, denn wir mögen es zu gewinnen. Und Errettung sollte schon so aussehen, als ob wir gewinnen, anstelle von unser eigenes Leben niederlegen, das eigene Kreuz auf sich nehmen und Jesus folgen. Wir sind total glücklich mit einem Jesus, der nichts von uns fordert, der uns nicht dazu bringt, einen anderen Blick auf unser Leben zu werfen oder gar einige Dinge zu ändern, die wir gar nicht ändern wollen. Und doch rufen wir immer: Hosanna, rette uns doch. Denn es fühlt sich gerade ein wenig so an, als ob die Welt, in der wir leben, auseinanderfiele, oder? Experten sagen uns, dass die Lage erstmal noch schlimmer wird, bevor sie sich bessert. Straßen sind wie leergefegt, Läden sind zu. Ein Teil der Menschen ist absolut überarbeitet und erschöpft und der andere Teil ist quasi gezwungen, nichts zu tun und gefährdet dadurch auch seine berufliche Existenz. Ich glaube, es sind Zeiten wie diese, wo Jesus in unser Leben kommt, um kurz vor 12, wenn alles verloren scheint, und uns dann neues Leben anbietet. Erlösung, und zwar zu seinen Bedingungen. Er bietet uns an, unser echtes Leben zu finden, wenn wir es um seinetwillen verlieren. Er erinnert uns daran, dass die einzige Sache, die uns in diesen Zeiten bleibt, die uns durch die Begegnung mit Jesus geschenkt wird, genau die eine Sache ist, die wirklich zählt. Nämlich die Hoffnung darauf, dass deine Geschichte hier noch nicht zu Ende ist. Amen.